Sicherheit geht alle an. Die, die hier sitzen, wissen das und dürfen gespannt sein auf Daniel und Michael, die Dateisysteme sicher freigeben mit GSS-Proxy. Viel Spaß.
Dankeschön. Jo, genau, nochmal ein bisschen Sicherheit zum Abschluss. Bin überrascht, dass noch so viele da sind, wenn jetzt hier so die letzten zwei Rausschmeißer kommen. Wir werden heute ein bisschen was erzählen zu einem relativ unbekannten Dienst, dem GSS-Proxy, und wie man den sinnvoll einsetzen kann, um seine Daten auf dem Weg von A nach B vertraulich zu halten, sicher zu halten. Es gibt gleich auch noch den Folgevortrag. Da geht es dann darum, die Daten in Ruhe zu verschlüsseln, sicher zu halten. Wir sind sozusagen der Transportweg. Die zweite Seite der Medaille, das kommt dann gleich noch im Anschluss. Jo, wir, das sind einmal der Micha Weiser und ich bin Daniel Kobras. Wir beide beschäftigen uns so ein bisschen inzwischen mit dem, womit sich alle inzwischen beschäftigen, mit der Containerwelt, Kubernetes, Cloud Native, den schönen, tollen neuen Sachen. Ich mache noch nebenher ein bisschen Digital Identity, also OpenID Connect und solche Sachen. Und wir beide arbeiten eigentlich schon relativ lange zusammen. Also wir waren früher bei derselben Firma. Ich bin inzwischen bei einer anderen Firma. Allem, was so mit dem Thema Kerberos zu tun hat. Das Thema heute, wo es um Dateisysteme geht, um sichere Dateisysteme, das ist das, wo man auch relativ schnell wieder beim Thema Kerberos landet. Das eigentlich ein unumgängliches Thema ist in dem Bereich. Und ich kann endlich mal zu einer Veranstaltung gehen und sagen, hier ist mein neues Buch. Wir haben zu dem Thema, der Kollege Marc Pröhl und ich, auch ein Buch geschrieben, heißt Kerberos. Und der GSS-Proxy ist so mein kleiner, bescheidener Beitrag zu dem Buch. Falls jemand von heute noch nicht genug kriegt, dann kann er da gerne mal reinschauen. Micha?
Ja, hast du eigentlich schon alles gesagt. Ich habe noch einen Hintergrund in HPC, wie wir beide eigentlich auch. Ne? Und ich würde nur noch hinzufügen, auch in der schönen, heilen Container- und Kubernetes-Welt kommt man auf lange Sicht eben nicht um sichere Netzwerkübertragung von Daten umhin. Also es bleibt relevant. Ja.
Genau, kurz noch dazu, wo wir eigentlich herkommen, von welchen Unternehmen. Ich bin bei der Firma Puzzle ITC, das ist eigentlich ein ursprünglich Schweizer IT-Dienstleister. Hauptsitz ist in Bern. Ich bin von der deutschen Tochterfirma mit Sitz in Tübingen. Insgesamt bei Puzzle sind wir so 150 Members. Uns gibt es seit ungefähr 25 Jahren. Wir beschäftigen uns hauptsächlich mit allem, was so Open-Source-Technologien sind. Zum einen in der Applikationsentwicklung, aber auch mit Container-Plattformen heutzutage. Also Kubernetes, OpenShift ist ein großes Thema. Allgemein im Linux-System-Engineering und so, wenn man so in Industriezweigen denkt, dann ist so Mobility eine der Sparten, wo wir relativ stark vertreten sind.
Ja, mein Brötchengeber ist die Science Computing AG. Wie er schon sagte, sein Ex-Brötchengeber. Und bei uns gibt es den Running Gag, früher oder später kommen sie alle zurück. Wir haben Standorte in Tübingen, München, Berlin und Düsseldorf. Es sind so ungefähr 300 Leute. Unser Fokus liegt auf HPC, Big Data und Security. Und dann eben, wie schon gesagt, jetzt vermehrt Cloud und so weiter. Gut.
Genau, dann los mit dem Thema. Also es wird gehen um dieses Tool GSS-Proxy, den Dienst, in Zusammenhang mit NFS auf der einen Seite und SMB als Protokoll auf der anderen Seite. Wir werden uns ein bisschen anschauen, warum machen wir das eigentlich? Warum sollen wir uns das eigentlich genauer anschauen? Was sind die relevanten Use Cases dafür? Geben ein bisschen Überblick, was man da eigentlich tun kann, was die Alternativen sind und schauen uns dann vor allem an, wie man das Ganze konfiguriert und wirklich an dem ganz praktischen Beispiel konfigurieren kann. Und wir haben uns auch mal an eine Live-Demo gewagt. Drückt uns die Daumen, dass es klappt. Ja, also, jetzt fangen wir an. Worum geht es uns eigentlich? Wie sieht es aktuell aus? Wer setzt den NFS ein von euch? Wer verschlüsselt sein NFS?
HBM.
Ah, okay, immer noch. Das sind zwei Hände mehr als erwartet. Okay. Genau, ja, also es ist ein Desaster. Ja, aber ich greife eigentlich ein bisschen vor. Ja, es hat sich eigentlich seit Jahren, Jahrzehnten eigentlich schon etabliert, dass wir nur noch mit sicheren Transportprotokollen arbeiten, sowohl im Webbereich, HTTPS, SSH ist klar, ist der Standard. Ich nehme an, viele von euch kennen gar nicht mehr die Alternativen, die man früher mal verwendet hat, außer vielleicht aus Anekdoten vom Opa. Ja, und sogar sowas inhärent Unsicheres wie eine E-Mail hat es inzwischen geschafft, dass man mit einiger Sicherheit davon ausgehen kann, dass eine E-Mail tatsächlich verschlüsselt vom Absender beim Empfänger landet. Ja, also eigentlich sollten wir sagen, wir haben 2024, alle Daten im Netz sind verschlüsselt.
Alle Daten.
Ja. Okay. Also, wir haben dann noch dieses leidige Thema NFS. Das ist nach wie vor vor allem eben in der unixoiden Welt omnipräsent, weil es einfach das native, das Standardprotokoll ist, um lokal vorhandene Daten übers Netz zu schieben und anderen Systemen mit Standard-Interfaces zur Verfügung zu stellen. Das Gute an NFS, es ist multi-user-fähig, also ich kann es in meinem System einbinden. Und verschiedene User in meinem System können gleichzeitig mit den Daten in diesem Dateisystem arbeiten, idealerweise so transparent, als wären die Daten lokal vorhanden. Es gibt verschiedene Arten der Authentisierung in NFS und die klassische Alternative, die am weitesten verbreitete, läuft unter der Bezeichnung AuthSys, also die Systemauthentisierung. Heißt Folgendes in der Praxis, es gibt keine Authentisierung, also zumindest keine Authentisierung für den User an sich. Es gibt eine gewisse Form der Authentisierung darüber, dass der Server überprüft, welcher Client denn mit ihm spricht. Das ist ein hochkomplexes Schema, es basiert nämlich auf der IP-Adresse, mit der der Server kommuniziert. Es findet keine Form der Integritätsprüfung statt. Zumindest auf Protokollebene. Und naja, wer im Netz mitlauschen kann, der sieht die Daten im Klartext. Wenn wir das vergleichen mit den Login-Protokollen, dann ist das etwas, womit heute jeder ernstzunehmende Admin vom Hof gejagt würde, wenn er mit sowas noch ankäme. Also das ist ein Sicherheitsniveau, wie es die alten Protokolle R-Login oder Telnet verwenden. Die Älteren erinnern sich. Bei Telnet kann man sogar noch streiten, ob sogar Telnet eigentlich noch ein höheres Sicherheitsniveau hat als NFS, denn bei Telnet muss ich immerhin mich noch mit einem Passwort authentisieren. Nachteil, das Passwort geht im Klartext übers Netz, also man kann da noch diskutieren, aber ja, es ist eigentlich kein akzeptables Sicherheitsniveau mehr, das heute mit gerade im Vergleich zu dem, was sich in anderen Bereichen längst etabliert hat, noch tragfähig wäre. Also, wie kann man es besser machen? Natürlich gibt es NFS auch in sicher. Es ist ja jetzt kein absurder Wunsch, Daten vielleicht ein bisschen stärker geschützt übers Netz schicken zu wollen. Und deswegen gibt es auch eine Authentisierungsform, nennt sich AuthGSS oder läuft auch unter dem Begriff GSS-API. Kerberos heißt dann in der Regel die Implementierung, die dahinter steckt. Wenn man NFS in Kombination mit diesem Authentisierungsverfahren verwendet, dann heißt das, dass wirklich jeder Zugriff stark authentisiert ist, und zwar sowohl der User, der zugreift, wird stark authentisiert mit kryptografischen Mitteln und auch der Client, von dem dieser Zugriff aus durchgeführt wird, auch der wird stark authentisiert. Man kann das dann auch noch immer kombinieren auf Wunsch, mit einer Überprüfung, ob denn die Daten wirklich korrekt übertragen wurden, also ob die Integrität der Daten auf dem Netzwerk noch gewährleistet ist. Und man kann die Daten auch vor fremden Blicken schützen, man kann sie verschlüsseln. Das Ganze gibt es seit Jahrzehnten. Ich war zu faul, die genaue Jahreszahl von dem RFC rauszuschicken. Es ist schon viel, viel, viel zu lange her. Und also das Ganze gibt es auch schon mit NFS V3. Mit NFS V4 wurde das Ganze dann zur Pflicht erhoben. Es ist Teil des Standards. Jeder NFS-konforme Server muss auch Kerberos-Authentisierung anbieten. Trotzdem, in freier Wildbahn ist das Ganze quasi unbekannt. Also man muss schon großes Glück haben, um eine Umgebung zu finden, die wirklich NFS mit Kerberos einsetzt. Also irgendwie scheint es da tatsächlich Schwierigkeiten zu geben, das einfach so umzusetzen. Und ja, es ist nicht einfach ein Drop-in-Replacement von dem bestehenden NFS mit der Systemauthentisierung.
Und in diesem Sinne können wir ja jetzt auch einfach mal im Sinne der Aufwandsvermeidung ja mal einfach mal schauen, wie können wir das Problem denn umgehen, wenn das mit dem NFS also irgendwie kompliziert zu sein scheint, können wir ja mal schauen, ja, was gibt es denn stattdessen, statt NFS und uns da mit diesem Kerberos umärgern zu müssen. Und da fällt einem sofort SMB ein, weil es im Prinzip das Gleiche macht. Es ist auch ein Protokoll, um vorhandene lokale Datenbestände in einem lokalen Dateisystem in ein Netzwerk zu exportieren, absolut analog zu NFS. Nur kommt es halt aus der Windows-Welt und ist deswegen nicht so naheliegend, wenn man sich jetzt mit Linux-Clients zum Beispiel beschäftigt und entfernt vorhandene Daten auf einem Linux-Client verfügbar machen möchte. Und deswegen hier nochmal kurz die Überlegung, ja, warum würde man denn jetzt eigentlich NFS machen wollen? Das bietet sich natürlich an, wenn nicht nur mein Client, sondern auch mein Server ein Linux- oder Unix-System ist, dann ist da typischerweise ein NFS-Server einfach dabei, den schalte ich nur ein, dann geht das sofort. Oder was man auch gerne verdrängt, früher oder später tauchen in gerade dann professionelleren, größeren Umgebungen dann auch irgendwelche Appliances auf. Und die sind ja von ihrem Funktionsumfang meistens sehr festgezurrt. Und auch da muss ich mich zum Beispiel auch erstmal entscheiden, ja, wie repräsentiere ich die Daten eigentlich in dieser Appliance, wie lege ich die dort ab? Da haben NetApps zum Beispiel haben diesen Security-Mode für ein Volume und dann legen die dann zum Beispiel, wenn ich mich für den Unix-Security-Mode entscheide, die nativ intern halt auch mit einer typischen Unix-Semantik ab und auch dann ist es natürlich nur logisch, diesen Datenbestand auch per NFS zu exportieren. Wenn jetzt aber meine Linux-Clients eine Nische sind in einem größeren Ökosystem, das zu 99,9% aus Windows besteht, trifft man in der Wirtschaft durchaus häufig an. Und es ist schlicht, oder es ist schlicht der Server in Windows. Dann kann es natürlich durchaus Sinn machen, zu überlegen, ob ich denn auch dann nicht einfach, statt nochmal zu versuchen, das jetzt per NFS an meine Linux-Clients zu exportieren, das gleich auf den Linux-Clients mit SMB einzubinden, zu mounten. Oder natürlich genau andersrum wieder überlegt, ich habe irgendeine Appliance, die kann nur SMB, ein billiges NAS, was ich mir irgendwo in die Ecke geschraubt habe, es möchte halt bevorzugt SMB machen, zum Beispiel auch wieder, weil die meisten Clients, die darauf zugreifen, Windows-Maschinen sind, für die soll das möglichst komfortabel und nativ sein und meine Linuxe sind dann eher so eine Art Nische. Und was würde das jetzt bedeuten, SMB unter Linux verwenden zu wollen? Wie gesagt, es macht das mal das Gleiche wie NFS. Es gibt Clients für Linux, auch in den, also unter Linux ist der in den Kernel eingebaut und ich mache dann einen Mount und gebe einfach als Dateisystem CIFS an, beziehungsweise besondere Notation für den Server und dann wird mir das eingebunden. Nur hat jetzt Windows klassisch eher einen Fokus auf einzelne Nutzer und da wird also so eine SMB-Verbindung typischerweise durch einen Nutzer hergestellt von einem Client aus und das verträgt sich nicht gut mit diesem Linux-Paradigma oder Unix-Paradigma, dass ich ein Dateisystem einmal in meinen Dateinamensraum einbinde und dann können alle meine Nutzer meines Systems darauf zugreifen. Das treibt dann so Blüten, dass man eben klassisch unter Linux und Unix SMB eher mit einem technischen Nutzer mountet. Ja, ein Nutzer, der macht den Mount, alle Zugriffe über diesen Mount auf das Share erfolgen dann natürlich mit dieser Nutzeridentität. Ich kann mal auf meinem Server nicht mehr auseinanderhalten, welcher Linux-Nutzer ist denn das eigentlich. Aber ich glaube, das stammt aus dem ganzen Terminal-Server-Funktionsumfang von Windows, wo es einfach darum ging, die Effizienz zu steigern. Gibt es Support für mehrere Nutzer, also mehrere Sessions in einer Verbindung? Oder andersrum argumentiert, es würde auch niemand meinen Linux-Kernel davon abhalten, einfach mehrere Verbindungen zum Server aufzubauen, wenn halt mehrere Nutzer zugreifen. Unser Linux-Kernel, der hat dann eine entsprechende Mount-Option, die heißt Multi-User. Und wenn ich die angebe, hat mein Mount plötzlich Multi-Session-Support. Das heißt, meine Nutzer, die jetzt über den Mount auf die Freigabe zugreifen wollen, müssen sich da auch wirklich einzeln authentisieren gegenüber dem Server und haben dann auch ihre Zugriffsrechte. Das ist eine schicke Sache, passt sich dann eben viel besser ein. Nur brauche ich dann dafür entweder Passwörter, und vor allem mein Linux-Kernel braucht die Passwörter, und zwar nicht zu dem Zeitpunkt, wo gemountet wird, sondern zu dem Zeitpunkt, wo der Zugriff erfolgt. Und dafür brauche ich dann so Helferlein, zum Beispiel ein PAM-Modul, was beim Login, wenn mein Nutzer sich einloggt, das Passwort, was der gerade eintippt, gleich noch in den Kernel runterschiebt, sodass der das dann für spätere Zugriffe auf CIFs verwenden kann. Ganz ideal, wenn das Home dir selber ein SMB-Mount ist. Es gibt auch einen Befehl, den wahrscheinlich kaum einer kennt, der heißt CIFscrats, mit dem kann ich das ganz explizit machen. Da sage ich, ich möchte jetzt, für, auch mit einem anderen Nutzernamen zum Beispiel verknüpft, für diesen Zielserver ein Passwort in den Kernel hinterlegen. Das Problem daran ist, dann hantieren natürlich die Nutzer mit ihren Passwörtern. Ich müsste denen auch erklären, wie sie diesen CIFScrats-Befehl benutzen, ja, und habe entsprechende Supportaufwände. Und das Ganze funktioniert halt auch nur, wenn wirklich das Passwort verwendet wird. Also man denke an ein SSH-Login mit Public Key oder sogar Host-Based Authentication, wo überhaupt gar kein Passwort involviert ist, wo die SSH die Authentisierung macht, dann ist natürlich auch kein Passwort da, was in den Kernel gegeben werden könnte für irgendwelche Zugriffe auf den Server. Also wird wieder eine Alternative benötigt und da kommt plötzlich wieder Kerberos ins Spiel, weil auch Microsoft hat ja mit Windows 2000 alle seine Dienste auf Kerberos umgestellt, das zentrales Authentisierungsprotokoll. Entsprechend hat auch SMB Kerberos-Support. Und so kann ich dann dieses Passwortproblem umgehen, habe dafür aber ein neues Problem. Ich brauche jetzt nämlich plötzlich Kerberos. Also bin ich schlussendlich genauso weit, wie wir mit NFS auch gerade waren. Auch hier natürlich ergänzt habe ich wieder die Möglichkeit, Integritätsprüfung, Transportverschlüsselung in aktuellen SMB-Protokollversionen zuzuschalten. Aber ich komme mit meiner POSIX-Semantik nicht an den Funktionsumfang von NFS ran. Also es bleibt weiter dabei, dass es auf dem Windows-Server einfach keine Entsprechung für meine klassischen Unix-Permission-Bits gibt oder auch schlicht die Eigentümerschaften, das werden wir nachher in der Demo dann auch noch sehen. Da muss dann mein Client irgendwas synthetisieren, ja, auch meine POSIX-Ackels, die ich auf dem Client vielleicht benutze und auch noch gerne auf den CIFS-Mounts benutzen möchte, kann ich nicht benutzen, weil es keine Entsprechung in dem Protokoll gibt, weil die auch nicht umgesetzt werden. Und stattdessen gelten die auf dem Server gespeicherten NTFS-Zugriffsrechte. Die werden auch vom Server knallhart durchgesetzt. Ich kann aber an meinem Client eben nur noch schlecht sehen, warum eigentlich ich jetzt eine Fehlermeldung, warum ich irgendeinen Zugriff nicht kriege, weil das auf meinem Client nicht abgebildet werden kann. Ja, und dann vielleicht nochmal, damit wir auch mal ein Bild gesehen haben, ja, was wir jetzt vorhaben und was eigentlich die Problematik jetzt hier nochmal ist. In der guten alten Zeit, ja, hat man sich mit natürlich Passwörtern überall angemeldet. Im Extremfall, das soll jetzt kein realistisches System sein, das ist eher schematisch, hat also mein Nutzer sein Passwort irgendwie in den SMB-Client eingetippt, der hat das über die Leitung geschickt, der Server hat das entweder selber überprüft anhand einer Nutzerdatenbank, weil das nicht so gut skaliert, hat man vielleicht irgendeinen Anmeldeserver eingefügt, so einen Domain-Controller oder sowas. Da wurde das Passwort oder irgendwas, was so ähnlich ist wie ein Passwort, an diesen Anmeldeserver geschickt. Der hat dann ganz stark darüber nachgedacht, ob der Nutzer jetzt authentisch ist. Und wenn er beschlossen hat, ja, das hat wohl alles seine Richtigkeit, hat er also an den Server gemeldet, jawohl, der ist wohl authentisch, den kannst du reinlassen, der darf da zugreifen, der hat auch irgendwelche Rechte. Und von diesem Passwort überall will man weg. Das ist eigentlich so der Treiber. Das hat klassische Sicherheitsprobleme, Passwörter durch die Welt zu schicken. Und deswegen verlegt man sich eher auf so ein Schema hier. Und das ist zufälligerweise auch genau das, was Kerberos macht. Auch wieder High Level, ja, wir machen jetzt hier keinen Kerberos-Kurs. Der Nutzer tippt also weiterhin vielleicht mal sein Nutzerpasswort irgendwie in den SMB-Client, so irgendwie in das System. Und damit wird dann auch gegenüber so einem Anmeldeserver direkt aber schon an der Stelle mal authentisiert. Auch da wird wieder überlegt, ja, ist der Nutzer denn authentisch? Kennt er sein Passwort? Hat das alles seine Richtigkeit? Und dann kriegt der aus diesem Anmeldesystem, aus diesem Kerberos raus, kriegt er einen Anmeldetoken. Und diesen Token kann er jetzt dem Server präsentieren. Der muss jetzt nochmal drüber nachdenken, ob denn dieser Token jetzt noch authentisch ist. Und dann lässt er den Nutzer halt rein oder nicht. Und dadurch sind wir das Passwort los. Dadurch haben wir uns aber ein neues Problem eingefangen, weil diese Anmeldetoken, die sind quasi passwortäquivalent. Das Passwort muss der Nutzer vielleicht alle 30 Tage ändern, ja, damit, wenn sein Passwort mal in falsche Hände gerät, sich das nicht beliebig lange zweckentfremden lässt. Die Anmeldetokens brauchen sowas Ähnliches. Deswegen gelten die Tokens normalerweise recht kurz. Typisch ist also 10 Stunden. Und damit habe ich jetzt Anmeldetokens in meinem System, die sogar noch kürzer gelten als das Passwort und halt irgendwann mal ablaufen. Da muss ich meinen Nutzer halt entweder irgendwie immer wieder auffordern, sein Passwort wieder neu einzutippen oder muss mir was anderes einfallen lassen. Ja. Das wäre mal so die die grundlegende Problematik, warum sowohl NFS als auch SMB mit Kerberos sich noch nicht so richtig durchgesetzt haben. Zeit für ein Zwischenfazit.
Ja, mal zusammengefasst. Was haben wir jetzt gelernt? Also, wir wissen, wenig überraschend, dass wir immer noch unverschlüsselte Daten übers Netz schicken, ist eigentlich ein Unding. Also wir sperren vorne unsere Türen dicke zu mit dicken Schlössern und hintenrum, wenn wir dann unsere wertvollsten Daten zum zentralen File-Server schicken, da ist nichts mehr verschlüsselt. Also dass das heute noch Standard ist, das ist eigentlich absurd. Aber es ist die Realität in viel zu vielen Umgebungen. Obwohl es eigentlich besser ginge, sowohl in NFS als auch in SMB, als in relevanten Standardprotokollen in den gängigen Betriebssystemen, gibt es die Möglichkeit, das Ganze besser zu machen. Es gibt die Möglichkeit zu verschlüsseln und gleichzeitig auch, wie man das unter Linux eben braucht, mit mehreren Benutzern gleichzeitig auch auf dasselbe Netzwerkdateisystem zuzugreifen. Aber es kommt halt immer hinzu, wenn man das machen möchte, dann fängt man sich gezwungenermaßen Kerberos ein. Kerberos heißt starke User-Authentisierung. Also jeder einzelne Zugriff, jeder einzelne User muss sich authentisieren. Und das klingt erstmal schön, aber es schafft einfach in der Praxis Schwierigkeiten. Typischerweise ist es halt so, ja, es kann halt vorkommen, dass irgendjemand aufs Dateisystem zugreifen möchte, der gerade nicht greifbar ist. Also man denke an Cronjobs beispielsweise. Oder wenn man fragt jemanden, der das NFS, die Home-Verzeichnisse ins verschlüsselte NFS legen möchte mit Kerberos, dann muss ja irgendwo ein Credential herkommen, um das zu entschlüsseln. Dann sagt man, ja, okay, bei uns sind ja die User immer da, die loggen sich interaktiv ein. Ja, wie loggen sie sich denn ein? Mit SSH-Keys. Wo liegen denn die SSH-Keys? Im NFS, im Home-Verzeichnis. Okay, und dann hat man halt ein Henne-Ei-Problem. Mit solchen Arten von praktischen Schwierigkeiten hat man eben typischerweise zu kämpfen, wenn man versucht, Kerberos einzuführen. Dabei ist es allerdings häufig so, dass es bei der Einführung von so einem sicheren NFS gar nicht so sehr um die starke User-Authentisierung geht. Es gibt gewisse Umgebungen, da ist das wirklich entscheidend. Da ist es wirklich eine technische Anforderung. Da hat man dann Pech gehabt. Aber tatsächlich geht es häufiger eben darum, einfach nur irgendwie seinen Datentransport verschlüsseln zu wollen. Also es würde eigentlich reichen, gar nicht so sehr die einzelnen User, sondern vielleicht nur die einzelnen Clients, die auf meinen Server zugreifen, zu authentisieren und auf die Art und Weise eine sichere Basis zu schaffen, um die Transportschicht zu verschlüsseln. Wir wollen ja auch nicht alle anderen möglichen Alternativen zu NFS und SMB diskutieren. Ja, es gibt immer Alternativen zu diesen beiden Standardprotokollen, aber die sind halt nicht der Standard, die sind bei weitem nicht so universell einsetzbar, so interoperabel wie eben die Klassiker NFS und SMB. Man kann schon irgendwie Alternativen sich raussuchen, aber dann kommt halt irgendwo ein Solaris noch aus der Ecke oder ja, irgendein AEX oder was weiß ich, irgendeine Appliance, die eben nur NFS oder SMB spricht, und dann ist man halt gefangen in dem, was einem oder man ist darauf festgelegt, auf gewisse Standards, die eben weit verbreitet sind. Auch noch ein Hinweis, wenn ihr gerne eure Daten verschlüsseln wollt, jetzt aber schon 20, 30 Jahre damit gelebt hat, dass Daten unverschlüsselt übers Netz gehen und auch noch weitere 10 Jahre damit leben könnt, dass das so bleibt und dann erstmal eine Lösung braucht, dann ist alles gut, denn jetzt seit ein paar Kernel-Versionen ist eine neue Authentisierungsmethode in den Linux-Kernel eingezogen, AuthTLS. Die macht eigentlich genau das, was ich vorher beschrieben habe. Die authentisiert nur die beiden Endpunkte, also NFS-Client und NFS-Server untereinander per Zertifikat. Führt keine einzelne User-Authentisierung mehr durch und dann ist eigentlich schon relativ viel gewonnen. Das ist dann von der Umsetzung her deutlich einfacher. Aber ja, es ist eine relativ frische Technologie. bis ihr da mal irgendwo eine NetApp, Dell, was auch immer, irgendeine Appliance kaufen könnt, die das auch wirklich unterstützt und bis ihr all eure Systeme umgestellt habt auf eine OS-Version, die wirklich dieses Auth-TLS unterstützt. Die Erfahrung zeigt da, das wird noch viele, viele Monde dauern. Okay, also, wie kommen wir raus aus der Misere? Es gibt Lösungsweg Nummer 1. Ich habe es mal den Industriestandard genannt. Wir machen nichts und kümmern uns einfach nicht drum. Wir schicken weiterhin unverschlüsselte Daten übers Netz. Hat die letzten Jahrzehnte gut geklappt, machen wir einfach weiter so. Lösungsansatz 2, wir haben keine Server mehr. Wir sind ja jetzt in der Cloud. Das ist ja jetzt etwas, womit wir beide uns inzwischen beschäftigen. Da macht man Kubernetes und so. Da hat man ein bisschen YAML und File-Server gibt es da ja nicht mehr. Es sei denn, man muss die Infrastruktur selber betreuen. Und da stellt sich dann halt raus, ja, irgendwo muss dann doch wieder Storage herkommen. Und ja, ich habe es hier hingeschrieben, wenn man RWX-Storage in einem Kubernetes braucht, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass man dann doch wieder ein NFS unten drunter hat. Und damit auch die gleichen Probleme wie in der klassischen Welt. Ja, und Lösungsansatz 3 werden wir jetzt im Folgenden vorstellen. Man schaut sich einfach ein paar Kerberos-Features an und schaut, ob es nicht doch Möglichkeiten gibt, das ganze Kerberos auch mit nicht interaktiven Zugriffen, auch mit diesen ganzen praktischen Problemfällen irgendwie tauglich zu bekommen.
Und jetzt habt ihr ja alle noch das Schema von vorn im Blick, ja, wo der Nutzer da was in den Client getippt hat und sich da beim Anmeldeserver authentisiert hat. Und ja, wenn der jetzt nicht greifbar ist, ja, also suche den Nutzer, der ist halt nicht da, der liegt in seinem Bett und schläft, es ist nachts um 2, sein Cronjob läuft an. Was könnte man denn jetzt machen, um trotzdem ihn gegenüber einem SMB-Server zu authentisieren, dass er da zugreifen kann, auch mit seiner Identität? Und da könnte es ja auf dem SMB-Client so eine Art Impersonifizier-Passwort geben und einen dazugehörigen Account. Mit dem authentisiert sich jetzt der Client gegenüber dem Anmeldeserver und sagt, also ich bin erstmal ich. Ich bin schon mal ich-Client. Das ist ja schon mal klar. Darüber denkt jetzt der Anmeldeserver wieder eine Weile nach und stellt fest, ja, stimmt. Korrekt. Und dann kommt der Client noch gleichzeitig noch und sagt, und ich möchte aber bitte ein Ticket zum Zugriff auf diesen SMB-Server da hinten, aber nicht als ich, sondern als der Nutzer X, der halt gerade pennt. Und dann denkt der Anmeldeserver darüber nochmal nach und schaut halt in eine Freischaltungsliste, wer darf denn hier eigentlich was und stellt fest, ja stimmt, dieser Client, der darf impersonifizieren. Das ist dann halt eine Sonderfunktion. Und dann stellt er dem Client halt nicht einfach einen Anmeldetoken aus für diesen Server im Namen des Clients, in seinem eigenen Namen, sondern im Namen des Nutzers. Und damit hat dieser Client den Nutzer impersonifiziert. Das ist eigentlich ganz trivial. Im Detail ist das viel komplizierter, aber das ist so das grobe Schema, so wie Kerberos das auch macht. Und dieser ganz normale Anmeldetoken, der geht an den Server, der Server kann auch nicht erkennen, dass da irgendwie großartig impersonifiziert wurde, für den ist das einfach der Nutzer und der Zugriff funktioniert. Und dadurch haben wir gewonnen, dass der Client sich weiterhin selbst stark authentisieren muss, aber der Nutzer wird jetzt eigentlich nicht mehr authentisiert. Der ist ja auch gar nicht da, wie soll es gehen? Deswegen ist es natürlich dann extrem wichtig, dass der Client den Nutzer auf eine vernünftige Art und Weise stark authentisiert. Also zum Beispiel, wenn der Cronjob vom Nutzer eingerichtet wird, der dann irgendwann später in der Nacht Zugriffe in seinem Namen macht, muss der Nutzer vorher natürlich ordentlich authentisiert worden sein. Durch eine Anmeldung am System mit Nutzername, Passwort oder wie auch immer oder per SSH. Also das ist jetzt delegiert an den Client. Da vertraut jetzt auch dass, die Infrastruktur, vertraut jetzt wieder dem Client, dass der das auch ordentlich macht. Und der Client wiederum ist jetzt aber auf die Mitwirkung des KDC angewiesen. Also nicht wie früher bei NFS V3, wo der einfach die ID des Nutzers angenommen hat und die Zugriffe damit auf den Server gespult hat und der Server hat das blind geglaubt. Muss der Client sich jetzt halt so ein Impersonifizierungsticket da holen, so ein Token. Und dazu dem muss ja dieser Anmeldeserver, das Kerberos KDC, muss dem zustimmen. Zum einen für jeden Nutzer, der impersonifiziert werden soll und auch für jeden Server idealerweise, auf den zugegriffen werden soll durch Impersonifizierung. Das wäre zumindest eine sinnvolle Beschränkung, dass man das nicht einfach pauschal erlaubt, sondern dass man das genau so auf die Art und Weise konfigurieren kann. Und dann hat der Client halt die ganz normalen Mechanismen von SMB oder NFS zur Verfügung, um dann eben auch weit wie gehabt die ganze Integritätsprüfung und Verschlüsselung zu machen, weil es existiert ja genau das Gleiche genau der gleiche Token, als hätte sich der Nutzer wirklich echt angemeldet. Und der kann dann als Basis für diese Mechanismen benutzt werden mit entsprechender Kryptografie. Ja. Also wir senken im Prinzip jetzt das Sicherheitsniveau wieder in etwa auf das von AuthSys, nur dass dem Client nicht anhand seiner IP-Adresse geglaubt wird, dass er das darf, sondern der muss sich wirklich ordentlich authentisieren. Das ist der Gewinn hier an der Stelle. Und das Ganze ist auditier- und konfigurierbar an diesem zentralen Server. Da kann es einen Log geben, dass da impersonifiziert wurde.
Also das ist nicht nur ein Sicherheitsaspekt übrigens, diese Auditierbarkeit oder vielleicht auch nur die Protokollierbarkeit. Das ist auch für die einzelnen Admins extrem wichtig, denn in so einem Projekt bekomme ich dann auf die Art und Weise auch mit, wer greift denn überhaupt auf mein Dateisystem zu. Das ist eine Information, die habe ich mit NFS V3 einfach nicht gebraucht. Und die wird aber plötzlich relevant, wenn ich so ein stark authentisierendes Dateisystem einsetze, gerade um Problemfälle zu finden. Und häufig ist es so, ja, man geht rein, man hat ein Migrationsprojekt und die Leute wissen überhaupt nicht, welche Zugriffe finden denn überhaupt statt. Und hier auf die Art und Weise durch diese Auditierbarkeit habe ich plötzlich auch die Möglichkeit zu schauen, ja, User A, B, C, D, E greifen zu und kann auch nachschauen, haben die ein Ticket, brauchen die ein Ticket, muss ich da überhaupt was tun? Das ist ein wesentlicher Gewinn für die Praxis an der Stelle.
Gut, und was brauchen wir dafür für Infrastruktur?
Genau, also wir brauchen zwei Teile, die da mitspielen müssen. Wir brauchen auf der einen Seite auf Seiten des Kerberos-Servers, der Kerberos-Infrastruktur, gewisse Möglichkeiten, um diese Impersonifizierung oder Delegation, heißt es dann häufig auf Protokollebene, dann zu erlauben. Gute Nachricht, das kann eigentlich jede gängige Infrastruktur, also wenn ihr in größeren Umgebungen unterwegs seid, dann ist es in der Praxis so, dass da ein Active Directory ist und Active Directory hat diese Funktionen, hat diese Möglichkeiten. Das sind ursprünglich Erweiterungen, die von Microsoft entwickelt wurden. Weil es Microsoft kann, kann es dann auch ein Samba-basiertes Active Directory und die dritte Alternative, die das ebenfalls unterstützt, wenn ihr in einer reinen Linux-Umgebung unterwegs seid, habt ihr vielleicht ein Free IPA. Auch da stehen diese Möglichkeiten zur Delegation bzw. zur Impersonifizierung zur Verfügung. Der Haken an der Sache ist, die kennt eigentlich keiner und vor dem Wort Delegation, da kann man immer ganz viel Furcht und Schrecken in Admin-Kreisen verbreiten. Die einzigen, die wirklich viel damit zu tun haben, sind eigentlich Pentester, zumindest wenn man so mal nach den gängigen Fachbegriffen googelt. Aber ein Grund, weshalb wir den Vortrag hier halten, ist, um mal klarzustellen, diese Features, die haben auch tatsächlich einen Sinn. Man kann die nicht nur für Angriffe verwenden. Sie sind durchaus nützlich, wenn man sich in einem AD zusätzliche Privilegien verschaffen möchte, aber das liegt nicht unbedingt an der Funktionalität an sich, sondern die sind eigentlich aus einem guten Grund in die Protokolle und in die Implementierung mit reingewandert und es ist durchaus legitim, die auch für sinnvolle Zwecke zu nutzen und eben nicht nur fürs Pentesting. Okay, das ist mal die Infrastrukturseite, die wir hier benötigen und dann auch die Client-Seite. Muss in irgendeiner Form wissen, dass sie jetzt impersonifizieren soll, dass sie diese Funktion nutzen soll. Glücklicherweise ist es so, dass das jetzt nicht die einzelnen NFS- und SMB-Clients alle für sich einzeln implementieren müssen, sondern es gibt eben diesen Dienst GSS-Proxy, der das einmal zentral erledigt, der diese nötigen Kerberos-Feinheiten unterstützt und der auch inzwischen in den gängigen Linux-Distributionen breit verfügbar ist. Okay, dann schauen wir uns mal an, wie geht denn das Ganze? Wie können wir so eine Impersonifizierung oder Delegation mit Kerberos-Mitteln denn auf die Beine stellen? Wenn man sich das Ganze so in den Nitty-Gritty-Details anschaut, auf Protokollebene, dann wird es recht schnell, recht unangenehm und recht komplex. Allerdings, wenn man einfach nur in der Praxis interessiert ist, dann kann man das eigentlich links liegen lassen. Es genügt eigentlich, wenn man nur die Grundkonzepte der Delegation mal verstanden hat, also so wie es Micha vorher auch erläutert hat. Das ist eigentlich nicht so komplex, das ist relativ einfach verständlich. Also es geht eigentlich nur darum, NFS Client, SMB-Client soll einfach selbstständig in die Lage versetzt werden, die Identität von anderen Benutzern anzunehmen, aus Kerberos Sicht. Und na, idealerweise möchte ich diese Möglichkeit, die ja doch zusätzliche Privilegien schafft, nicht an alle möglichen Clients in meiner Umgebung verteilen, sondern ich möchte das schon sehr gezielt machen. Also das ist schon eine sicherheitsrelevante Einstellung, die ich hier treffe. Und je enger ich das beschränken kann, je detaillierter ich das konfigurieren kann, umso besser. Man spricht dann in dem Zusammenhang eben nicht von allgemeiner Delegation, sondern da fällt dann der Begriff Constraint Delegation, also eine eng beschränkte, eng konfigurierte Delegationsmöglichkeit. Wie das Ganze in der Praxis geht, zeigen wir jetzt am Beispiel von Active Directory. Wie gesagt, das ist nur eine, die häufigste Möglichkeit, aber nicht die einzige. So, die einzelnen Details, wen es interessiert, wir haben es mal auf die Folien gepackt. Wir wollen es jetzt aber ihr einfach mal in einer praktischen Demo-Umgebung euch vorstellen. Wenn ihr das nachvollziehen wollt, schaut einfach in die Folien. Die sind hoffentlich so vollständig, dass man das gut nachvollziehen kann. So, wie sieht die Umgebung aus? Wir haben hier zum einen ein Active Directory, einen Windows Domain Controller. Und wir haben zwei Linux-Systeme, LX01 und LX02, die sind schon in die AD-Domäne integriert. Auf LX02 läuft schon ein Samba-Server und ein NFS-Server, die die Home-Verzeichnisse von AD-Benutzern freigibt. Und die LX01, die ist ein Client für diese exportierten Home-Verzeichnisse. Beziehungsweise aktuell ist sie das noch nicht, also wir können mal schauen. Hier ist noch nichts eingerichtet, aber wir können mal auf die LX02 schauen. Hier gibt es eine NFS-Freigabe und hier die Homes sind auch per SMB freigegeben. So, und es gibt eine ganze Latte an Usern, die heißen alle ADS-User und eine dreistellige Nummer. Die können wir hier mal zum Testen verwenden. So, hier auf der Client-Seite haben wir mal zwei Dateisysteme gemountet. Einmal, oder ein Dateisystem eigentlich, das Home-Verzeichnis einmal gemountet hier per NFS, per kerberisiertem NFS, KRB5P heißt mit Privacy, mit Verschlüsselung. Wird hier auch auf der LX01 unter /home gemountet. Und dasselbe Verzeichnis haben wir auch noch an der zweiten Stelle eingebunden oder können es einbinden unter /data. Hier allerdings nicht per NFS, sondern per CIFS mit so einem Multi-User-Mount. Also dass ich wirklich mit verschiedenen Usern gleichzeitig, mit verschiedenen User-Credentials gleichzeitig auf dasselbe Dateisystem zugreifen kann. Und auch hier verwende ich eine Verschlüsselung und gleichzeitig eine Integritätsprüfung. Das muss ich hier ein bisschen anders formulieren. Also es gibt keinen SEC-KIB5P bei dem Mount CIFS, sondern nur ein KIB5I für Integrity Check. Und dass ich zusätzlich noch verschlüsseln will, muss ich hier mit dem Zielparameter mit angeben. Okay, dann die beiden Maschinen sind ins Active Directory gejoint, das heißt, da gibt es ein Maschinenkonto im AD und dazugehörige Kerberos Keys, die auf beiden Maschinen in der Kerberos Key Tab hinterlegt sind. Und mit diesen Credentials kann sich dann jede Maschine gegenüber AD als Maschinenidentität authentisieren. So, jetzt mounten wir mal hier das kerberisierte NFS Home und das kerberisierte, habe ich irgendwas rausgeschmissen, das SMB, schauen wir uns nachher an. So, und schauen wir mal, was passiert denn, wenn da jetzt ein bösartiger Admin da ist und einfach mal ein Cronjob läuft, das ist eigentlich äquivalent. und jetzt mal den ADS-User 100 auf so einem ganz normalen kerberisierten NFS impersonifizieren möchte. Hä? Was habe ich denn hier gemacht? Ich habe Admin-Kit noch mit rumliegen. Okay. Nochmal zurück. Und so. Jetzt. Jetzt haben wir auch das SMB-Share gemountet.
Und Home. Musst du auch wieder mounten.
Ja. Home ist gemountet. So, da ist noch nichts drin. Aber wir haben jetzt das Home. So, und jetzt schauen wir nochmal. Ne, nehmen wir den 101er. So, genau, so soll es aussehen, wenn man es richtig macht. Also Root hat jetzt nicht mehr wie in einem klassischen NFS V3 mit OAuth-Sys die Möglichkeit, hier im Namen von ADS-User 101 auf dessen Home-Verzeichnis zuzugreifen, einfach durch einen Switch-User, sondern ich brauche wirklich Credentials, um auf dieses Verzeichnis zugreifen zu können. Das heißt, wenn wir jetzt hier nochmal rausgehen und kein SU durchführen, sondern jetzt kommt tatsächlich per SSH der ADS-User 101 und meldet sich mit seinem Passwort an und vertippt sich nicht beim Passwort eingeben. Ich habe die extra nochmal alle.
Das macht jetzt nicht NFS, ne?
Ja. So, jetzt. Dann bekommt er ein Kerberos-Ticket beim Login und mit diesem Kerberos TGT kann er sich dann für den NFS-Service ein Ticket holen und wirklich stark authentisiert auf das Home-Verzeichnis zugreifen.
Okay. Das heißt aber, das war jetzt noch nicht GSS-Proxy, ne?
Genau.
Das war einfach nur eine interaktive Anmeldung. Der Nutzer ist jetzt gerade wach, loggt sich halt wirklich ein und was man ja auch sieht, seine Tickets, die er sich da holt, die laufen nach 10 Stunden ab. Also da, ab da hätte er wieder keinen Zugriff mehr. Zwischenfrage?
Woher hat der jetzt das Kerberos-Ticket?
Okay. Die Frage war, woher kommt jetzt das Kerberos-Ticket?
Genau.
Das kommt halt davon daher, dass er sich per SSH passwortbasiert einmeldet und da läuft der PAM-Stack. Und da läuft ein PAM-Modul, was auf der Maschine dann sein Passwort eben dann mal an das Kerberos-KDC auch wieder schickt, an den Domain-Controller und da wird sein Passwort überprüft. Und der kriegt die Session nur, wenn das Passwort richtig ist und er kriegt als Nebeneffekt ein Kerberos-Ticket. Darum soll es hier aber nicht gehen. Ne? Das ist jetzt also, es soll so, weil wir reden jetzt davon, es ist nachts um zwei, alle Tickets sind abgelaufen. Falls die Frage nicht in die Richtung zielte.
Nur ganz kurz, das Passwort wurde doch gerade geändert.
Die Frage war, das Passwort wurde doch geändert, warum kam da noch ein Ticket? Ich glaube, das ging bloß ein bisschen zu schnell.
Ich habe mich nochmal neu eingeloggt.
Das Passwort wurde geändert, dadurch dann wird die Sitzung terminiert durch den SSHD und dann hat Daniel einfach nochmal neu sich verbunden. Dann war das Passwort geändert, dann konnte er sich anmelden und war drin.
Genau, und das wäre jetzt so der Normalzustand bei einem interaktiven Login. Aber jetzt wollen wir eben den Client in den Zustand versetzen, das Ganze auch ohne Mitwirkung eines Users durchzuführen und dieses SU auf einen User oder das Laufen eines Cronjobs oder was auch immer, soll dann funktionieren. Dazu muss ich zum einen mal dem Client-System sagen, dass es diese Impersonifizierung, über die wir vorher gesprochen haben, versuchen soll. Dazu gibt es jetzt diesen GSS-Proxy und der hat verschiedene Konfigurationsdateien unterhalb von etc/gss-proxy. Eine Konfigurationsdatei, die betrifft insbesondere die Netzwerk-Clients, also sowohl SMB als auch NFS. Da steht so ein bisschen Standard-Bla drin, das muss man gar nicht im Detail sich genauer anschauen. Die Konfigurationsdatei kommt schon so im Auslieferungszustand mit. Wenn man jetzt Impersonifizierung nutzen möchte, muss man eigentlich nur eine einzige Zeile, die da noch nicht drin steht, hinzufügen. Und die heißt einfach nur Impersonate True. Habe ich hier schon mal vorbereitet, muss ich bloß noch auskommentieren. GSS-Proxy neu starten. Und soweit ist es dann mal erledigt. Zweite Änderung, ich muss dem NFS noch sagen, dass es jetzt doch bitte den GSS-Proxy nutzen soll, wenn es Kerberos Credentials sucht. Das funktioniert in dem System, das ist ein RHEL 9-System, über die Datei ETC-NFS-Conf, bei älteren Varianten macht man das Ganze dann über eine gleichförmige Umgebungsvariable. Also setze hier use GSS-Proxy yes und starte den NFS-Client-Service neu. So, und haben wir jetzt den GSSD neu. Und was jetzt noch fehlt, ist, ich muss jetzt meinen Client auch berechtigen auf AD-Seite, dass er denn wirklich diese Impersonifizierung durchführen darf. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also es gibt die Möglichkeit, hier von dem Linux-System mit entsprechenden Admin-Credentials im AD hier einfach ein paar LDAP-Attribute zu setzen. Hier in dem Fall, ich zeige mal den Weg zu Fuß, dann wirklich über die Verwaltungstools im Active Directory. Also da habe ich hier jetzt ein Computerobjekt für meine Client-Maschine, die LX01. Kann hier den Reiter Delegierung auswählen und hier sagen, okay, in gewissen Fällen soll dieser Computer in der Lage sein, delegierte Tickets zu verwenden zu dürfen oder zu empfangen. Und ich sage hier auch, er muss sich dafür nicht in irgendeiner Form besonders mit einem userspezifischen Credential authentisieren, sondern das soll, egal wie sich der User ursprünglich authentisiert hat, funktionieren. Das Wording hier, das ist diskussionswürdig. Und ja, muss jetzt hier eben sagen, okay, das soll gelten für Daten, die auf der LX02 liegen. Und ich kann hier dann auch den speziellen Service auswählen, um den es gehen soll. Sagen wir mal, es soll hier nur für NFS aktiviert werden, diese Delegierung.
Ich habe es groß gemacht. Also was wir jetzt gemacht haben, wir haben Daniel den OK-Button versucht. Wir haben an dem Computerobjekt des Clients definiert, gegenüber welchen Servern und konkret welchen Diensten auf diesem Server, nämlich NFS, er Nutzer impersonifizieren darf. Ja?
So, und habe ich jetzt wirklich den GSSD schon durchgestartet? Nee, hat er nicht gemacht, gell?
Der NFS-Client unter Linux hat diesen RPC-GSSD, der für den Client nach Kerberos Credential Caches sucht. Und das ist jetzt hier auf dem Red Hat-Dingsbums hier, ist das ein Extradienst, der separat durchgestartet werden muss, der nicht am NFS-Client mit dran hängt.
So, und jetzt, welchen User hatten wir noch nicht? Die 103 hatten wir noch nicht. Ich hoffe mal, der muss nicht sein Passwort ändern. Eigentlich hatte ich das für alle User nochmal getan. Jetzt komme ich hier nämlich rein. Das, was vorher nicht funktioniert hat mit klassischem NFS 4 und ganz am Anfang funktioniert hätte mit normalem NFS V3 und OAuthSys, das funktioniert jetzt wieder. Also es ist möglich, jetzt hier nicht interaktiv aus irgendwelchen Prozessen auf NFS-Shares des ADS-Users mit den Berechtigungen des ADS-Users 103 zuzugreifen. Ich sehe hier auch irgendwas im Credential Cache, dass der GSS-Proxy hier irgendwelche Dinge gemacht hat. Und wenn wir es richtig gemacht haben, dann, wir haben ja nur die Delegation erlaubt für NFS und nicht für CIFS, dann sollten wir über das andere Share, über das CIFS oder SMB-Share, nicht zugreifen können auf dieses Verzeichnis. Genau. Also selbes Verzeichnis, anderer Zugriffsweg, dadurch andere Kerberos-Credentials oder Kerberos-Tickets nötig und für die ist die Delegation nicht erlaubt. Und jetzt machen wir es noch so, dass wir auch das erlauben. So, das ist der CIFS-Dienst. Vielleicht OK drücken. Und idealerweise sollte das jetzt...
Das geht jetzt natürlich noch nicht, weil wir unseren CIFS-Client noch konfigurieren müssen.
Was haben wir vergessen? Da? Wir müssen CIFS auch noch sagen, es soll GSS-Proxy verwenden. Das funktioniert bei CIFS ein bisschen anders als bei NFS. Also da muss ich ja dieses Use GSS Proxy in der NFS-Conf setzen. Hier funktioniert das Ganze über einen anderen Mechanismus, über einen Upcall-Mechanismus. Gleiches Prinzip, andere Stelle für die Konfiguration. Das ist die Datei etc-requestkey.dcifs-spnego-conf. Da steht normalerweise das drin, was in der ersten Zeile steht. Das ist auch schon da bei euch auf dem System und ihr müsst jetzt da für diesen Prozess eigentlich nur eine zusätzliche Umgebungsvariable setzen, also auch die GSS-Use-Proxy gleich yes, kann man hier beispielsweise über binenv und dann den eigentlichen Upcall erreichen. Also auch eine relativ simple Änderung, wenn man weiß, wo man hinfassen muss. So, welchen hatten wir? Den ADS-User 103 hatten wir. NFS hat gerade schon funktioniert. Und jetzt schauen wir mal, ob wir jetzt alle Komponenten zusammen haben. Jetzt sollte dann auch die Delegation auf das SMB-Share funktionieren. Man sieht nicht arg viel. So, aber es kommt kein Permission Denied mehr. Also jetzt in der Variante kann ich dann wirklich auch auf meine SMB-Shares mithilfe des GSS-Proxy nicht interaktiv, ohne direkte Mitwirkung des Users zugreifen. Okay, es gibt noch eine zweite Variante, wie man das Ganze konfigurieren kann.
Mit Blick auf die Zeit würden wir die jetzt nur kurz erwähnen.
Genau.
Also das war die normale Constraint Delegation bzw. Protocol Transition, wo am Objekt des Clients konfiguriert wird, wem gegenüber er den Nutzer impersonifizieren darf. Das hat ein bisschen ein Verwaltungsproblem, ja, weil ich meine, damit bestimmt ja der Administrator des Clients über was Sicherheitsrelevantes, was direkt den Server betrifft und die Sicherheit des Servers. Deswegen gibt es noch ein Konzept, das heißt Resource-Based Constraint Delegation, da hat Microsoft das genau rumgedreht. Da wird dann also am Objekt des Servers konfiguriert, wer gegenüber dem Server jemanden impersonifizieren darf. Das ist irgendwie viel logischer. Aber da auch ein bisschen komplizierter zu konfigurieren. Steht in den Folien alles drin.
Macht man mit PowerShell, geht nicht so schön zu klicken. Also wie gesagt, man sieht auch nicht wirklich viel. Es ist jetzt eine Änderung am LX02-Objekt, also an der Serverseite. Und da trage ich in bestimmte magische Attribute jetzt eben die LX01 ein. Kann da übrigens nicht zwischen NFS und CIFS unterscheiden, zumindest nicht, soweit ich mir bekannt ist. Die Auswirkung ist aber dann dieselbe. Also ich habe jetzt die ursprüngliche Erlaubnis, die wir konfiguriert hatten, wieder weggenommen und stattdessen alles auf Serverseite an der LX02 konfiguriert und nehme jetzt hier den 105er ADS-User und wir sehen, es geht nach wie vor. Also auch jetzt, wenn ich es auf der anderen Seite konfiguriere, kann ich nach wie vor den beliebige User hier impersonifizieren und das geht jetzt einerseits für NFS und hoffentlich auch für SMB. Genau. Und ja, wenn man das erste Mal macht, wenn man nicht weiß, wo man hinfassen muss, dann ist es relativ komplex, aber so viele Schritte waren es am Ende dann doch nicht. Lassen wir uns das mal zusammenfassen. Was war unser Ausgangspunkt? NFS klassisch ist mit den gängigen Authentisierungsmethoden recht unsicher. Mit Kerberos kriegt man das Ganze sicher, fängt sich damit aber praktische Probleme ein. SMB wäre eine Alternative, aber wenn man das gleichwertig zu NFS einsetzen möchte, dann landet man am Ende bei genau den gleichen Problemen wie auch mit NFS. Glücklicherweise gibt es auch genau die gleichen Lösungsmöglichkeiten, nämlich diesen relativ unbekannten GSS-Proxy-Dienst, der einem eigentlich die ganzen fiesen Konfigurationsentscheidungen abnimmt, den man einfach nur benutzen muss, eine Konfigurationsoption umsetzen muss und dann kann man mit Kerberos Delegation in Personifizierung arbeiten und einzelnen ausgewählten Clients dann wirklich erlauben, im Namen anderer Clients im Namen beliebiger User tätig zu werden. Und das macht das Ganze nach wie vor relativ sicher. Man senkt die Sicherheit in kontrolliertem Maß Das Ganze wird aber auch praxistauglich. Also so kann man das wirklich in vielen Umgebungen betreiben. Die benötigten Komponenten, die sind relativ gut verfügbar und der Aufwand ist überschaubar bis gering, um das Ganze auch umsetzen zu können.
Gut, das soll es gewesen sein. Wir danken für das rege Interesse und halten jetzt noch ein paar Minuten für Fragen.
Vielen Dank an euch und auch an die Maintainer von GSS Proxy. Das Ganze muss auch gepflegt werden. Die Linux-Tage sind nicht zu Ende. Ich würde euch bitten, vielleicht Fragen direkt hier im Anschluss zu klären, weil wir jetzt für den nächsten gleich vorbereiten. Trotzdem vielen Dank.
Oh. Entschuldigung, wir sind verfügbar. Wir drücken uns hier vor der Tür rum. Kommt einfach vorbei.